SWR 2 Forum.
Der Spion, den wir lieben. Warum ist James Bond unsterblich? Mit Bernd Lechler. Hallo. Keine Zeit zu sterben hat morgen Kinopremiere der wegen Corona mehrmals verschobene neue James-Bond-Film. Zum fünften und letzten Mal mit Daniel Craig in der Rolle des britischen Geheimagenten 007. Sehnsüchtig erwartet nicht nur von Fans in aller Welt, sondern schon auch von den durch die Pandemie gebeutelten Kinobetreibern, die sich darauf verlassen können, dass dieser Film ihnen mal wieder die Säle füllen wird. Was macht diese Bond-Reihe seit bald 60 Jahren so immens erfolgreich? Wie spiegeln all diese Filme Zeitgeist und Weltgeschehen? Passt ein Wodka-Martini-trinkender, frauenverschleißender, sportwagenfahrender Abenteurer überhaupt noch in die Gegenwart? Oder muss der nächste Bond eine Frau sein? Darüber diskutieren im SWR2-Forum Annette Pankratz, Professorin für britische Kulturwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum, Wolfgang M. Schmidt, Kritiker und Betreiber des YouTube-Kanals Die Filmanalyse, und Wieland Schwanebeck, Literaturwissenschaftler an der Technischen Universität Dresden. Herr Schwanebeck, welche Lieblingsszene oder vielleicht welches wiederkehrende Handlungselement bringt für Sie die Figur und dieses Phänomen Bond besonders schön auf den Punkt oder eine Facette davon?
Tja, da tauche ich, glaube ich, in die Kindheit ein bisschen ein. Mir fällt zuerst immer der wunderbar angeberische Fallschirmsprung ein, den James Bond am Anfang von Der Spion, der mich liebte, hinlegt. Der 50-jährige Roger Moore, oder besser gesagt sein Stunt-Double, springt da eine Klippe hinab, die in Österreich sein soll, die aber natürlich in Österreich gar nicht so existiert, entzieht sich seinen Verfolgern und enthüllt dann auch noch, als könnte man es schon nicht schöner und waghalsiger machen, den Union Jack-Fallschirm. Also das ist so eine wunderbare, ganz, ganz schön gefilmt und auch sehr angeberische Geste, die fasst James Bond für mich gut zusammen.
Herr Schmidt, haben Sie auch so eine Szene, die Ihnen als eine der ersten einfällt, wenn Sie über Bond nachdenken?
Ich muss häufig daran denken, wie Daniel Craig aus dem Meer kommt in Casino Royale. Und das ist selbstverständlich auch ein Zitat wieder. Man denkt an Ursula Andress aus Dr. No. Man denkt aber auch an Halle Berry aus Stirb an einem anderen Tag. Und hier findet eine kleine Umkehrung statt. Also hier wird der Mann zum Objekt des Begehrens. Und das ist nicht ganz neu, denn ich würde sagen, bei Sean Connery können wir das auch schon erleben. Aber es ist jedenfalls eine sehr ikonische Szene, die jedoch nicht mehr die Unschuld hat von der Ursula Andress-Szene.
Frau Professor Pankratz, was wäre Ihre klassische oder typische Bond-Szene?
Vielleicht nicht typisch, aber sehr charakteristisch. Immer wenn der Wechsel ist von einem Bond zum nächsten Bond, zum Beispiel bei On Her Majesty's Secret Service, ist auch bei der Eingangsszene ist eine Autofahrt und man weiß nicht, man sieht das Gesicht von Bond nicht, aber man hat die charakteristische Titelmelodie, dann raucht er, dann fährt er einen schnellen Rennwagen. Also es ist klar, es ist Bond. Aber man weiß nicht, welcher Schauspieler verkörpert Bonds. Und das kommt dann wieder bei Goldeneye. Da ist auch wieder eine Szene, wo Pierce Brosnan eingeführt wird, als fährt im Auto und arbeitet alle Bond-Elemente ab.
Da haben wir schon einige Aspekte jetzt angesprochen. Diese Selbstreferenzialität, das Spiel mit den Erwartungen des Publikums und auch, dass es eben ganz verschiedene Bonds gegeben hat im Lauf dieser Zeit, dieser 24 Filme. Roger Moore hat ihn so als amüsanten Gentleman gespielt. Timothy Dalton gab ihn emotional und eher humorlos. Daniel Craig in den letzten Filmen sehr physisch und auch ziemlich düster, um jetzt nur drei Beispiele zu nennen. Herr Schwanebeck, wer ist denn jetzt dieser James Bond? Was sind die Kernmerkmale? Gibt es einen Bond?
Naja, es gibt zunächst mal einen literarischen Prototypen. Bond ist ja eine literarische Figur. Und für das kollektive Kinogedächtnis hat die Rolle ja Sean Connery als erster zumindest mit großer Breitenwirkung ausfüllen dürfen. Er ist gar nicht der erste James Bond gewesen. Es gab schon einen Fernsehbond vor ihm. Aber diesen Prototypen hat er, glaube ich, so eindrücklich besetzt, dass er, glaube ich, bis heute so die Urvorstellung geblieben ist, zu der sich alle irgendwie verhalten müssen. Also wenn man Bond spielt und seinen eigenen Zugang zu Bond findet, ist das auch immer ein Kommentar auf diesen Prototypen. Also der sogar so nachdrücklich war, dass sogar Ian Fleming, der hat ja selber noch Bond-Romane geschrieben, als Sean Connery die Rolle schon fürs Kino angefangen hat zu spielen, seinen Bond dann nachträglich in den letzten Büchern nochmal anders schreibt, ein bisschen umschreibt, Connery gerechter macht im Grunde.
Eine Erklärung für den Erfolg lautet, jeder Mann wäre gern James Bond und jede Frau möchte Bond an ihrer Seite. Ist es schon die Lösung für das Erfolgsrätsel, Frau Pankratz?
Nö, das ist ein bisschen zu einfach. Es gibt ja auch Frauen, die Bond sehen und sich für kurze Zeit damit identifizieren. Ich glaube, Film funktioniert ein bisschen komplexer und attraktiv. Die Serie ist, weil es verschiedene Angebote gibt und auch immer Widersprüchlichkeiten. Also Bond ist nie eine eindeutige Figur, sondern relativ komplex gezeichnet, auch schon bei Fleming. Also ist er ein Gentleman, der eigentlich es nicht nötig hat zu arbeiten, weil er geerbt hat und genug Mittel hat, oder ist er eigentlich ein Beamter im Auftrag ihrer Majestät? Und das zieht sich so durch. Auch bei Daniel Craig, am Anfang denkt man sich, er ist ein vollkommener Anfänger und ein Nobody. Und je länger diese Craig-Serie läuft, desto mehr sieht man, wie stark er auch in der britischen Upper Class verwurzelt ist.
Dieses Uneindeutige, das Sie ansprechen, betrifft vielleicht auch, dass ihm Macht und Geld und Status eigentlich egal sind. Und doch vergnügt er sich dann andererseits zum Beispiel mit Frauen, die er gleich wieder vergisst, und tötet seine Gegner skrupellos. Ist Bond den Bösewichten denn moralisch überhaupt überlegen, Herr Schmidt?
Das ist immer so eine Frage der Perspektive. Das ist eigentlich wie in der Geopolitik, dass man da, wenn man anfängt, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, sehr schnell ins Schlittern gerät. Von welcher Perspektive blickt man auf etwas? Sicherlich sind die Bösewichte bei Bond Superbösewichte, wollen die Menschheit auslöschen oder so. Insofern ist das schon sehr klar. Aber es gibt selbstverständlich eine große Nähe zu diesen solitären Figuren, die sich abgeschottet haben, die eine ganz eigene Welt sich erschaffen haben oder die einen eigenen Lebensstil pflegen. Also es gibt immer wieder so eine ja fast erotische Nähe von Bond zu den Bösewichten. Das wird ja dann auch noch ausbuchstabiert, wenn Daniel Craig auf Javier Bardem trifft in Skyfall. Aber auch schon in den früheren Filmen mit Roger Moore oder auch mit Sean Connery ist zu erleben, dass es da immer um solche Figuren geht, die nicht so zur normalen Gesellschaft gehören. Und das ist tatsächlich etwas sehr Interessantes, dass Bond ja auch eine Figur ist, bei der die Herkunft etwas unklar ist. Also dann ist er eine Weise, dann ist aber auch wieder so eine Rückbindung an Upper Class oder so da. Und man könnte auch mit Peter Sloterdijk sagen, es ist vielleicht auch ein schreckliches Kind der Neuzeit, das also alle Wurzeln kappt und alles neu kreiert und sich selbst erschafft. Aber das finden wir ja auch so faszinierend daran, also ein anderer zu werden, ein anderer zu sein, wenn wir im Kino sitzen.
Aber wenn wir nochmal zu den Ursprüngen zurückgehen, Herr Schwannebeck, Sie interpretieren James Bond als Produkt einer unterdrückten Trauer über den Bedeutungsverlust des britischen Empire. Wo sehen Sie das?
Von Anfang an in dem, was Fleming macht. Das kommt ja auch aus der literarischen Figur, wie sie bei ihm angelegt ist. Fleming war ja selber ein Staatsdiener und ein unverhohlener Apologet des Empires, der schon zu wissen meinte, wo der britische Platz ist, nämlich an der Sonne, und wo die anderen vermeintlich minderwertigen Völker und Rassen sich einzuordnen haben. Und das spricht sehr aus diesen Büchern. Zugleich ist es keine hundertprozentige Eloge auf den Westen, auf die Hoheit und Überlegenheit gegenüber den Sowjets. Das nimmt Fleming eigentlich schon zurück, spätestens ab den frühen 60ern. Und die Filme nehmen das direkt von ihm ab. In den Filmen spielt es eigentlich kaum eine Rolle, Bond gegen die vermeintlich bösen, unterlegenen Russen in Szene zu setzen, sondern die Filme haben von Anfang an so einen Zug ins Märchenhafte, was sie irgendwie so ein bisschen zeitlos allegorisch halt macht. Das ist, haben auch die Zeitgenossen damals übrigens schon erkannt. Also einer der ersten Wissenschaftler, die sich mit Bond befasst haben, war ja Umberto Eco. Umberto Eco ist ein Strukturalist. Und Strukturalisten gucken sich ja gern so Formelgeschichten an. Märchen studieren die auf ihre Komponenten. Was sind so die Bausteine, die da immer wieder ineinander passen müssen? Und die haben aus genau diesem Aspekt heraus auch einfach Bond untersucht. Gar nicht so sehr ideologisch. Sind das jetzt die Russen? Sind das irgendwie untergetauchte Nazis? Oder wird da mit antisemitischen Klischees gespielt? Sondern einfach aus so einer Puzzle-Logik heraus. Bond ist der Held und er braucht ein Gegenstück. Und das Gegenstück muss irgendwie das sein, was Bond nicht ist. Also wenn er jung ist, ist das Gegenstück alt. Wenn er schlank und eloquent ist und hyperpotent, ist der Feind eben alt und hässlich und irgendwie als defizitär gezeichnet.
Auf diese Dramaturgie und diese Erzählelemente kommen wir auch gleich noch. Ich würde gerne noch einen Moment bei der Figur Bond bleiben. Frau Pankratz, wie wichtig ist denn die Britishness?
Also im Ideologischen sehr wichtig, wie Wieland Schwannebeck schon ausgeführt hat. Bond ist ganz klar britisch, auch noch Daniel Craig. Das sieht man auch an den vielen Union Jacks in Skyfall, die dann auf den Särgen liegen und die Union Jack-Flaggen. Das ist ein zentrales Moment der Bond-Formel auch.
Also was mir davor sofort einfällt, ist natürlich die klassisch undankbare Rolle der Helferfiguren bei Bond. Also Bond wird ja immer in die entlegenen Winkel des Globus geschickt. Manchmal sind das die ehemaligen Kolonien. Und dort gibt es immer örtliche Helfer, die also einerseits Englisch können und als Kontaktleute fungieren, andererseits ihm aber auch so lokale Gebräuche und Zugang in irgendwelche Paläste weisen. Die sind irgendwie wichtig für den Plot, aber die werden auch immer ganz mitleidlos entsorgt, sobald ihre Rolle ausgespielt, auserzählt ist. Weil die Kompetenz, die man wirklich dann braucht, die Fähigkeiten, um dieses lokale Know-how in Handlung umzusetzen, die hat natürlich nur Bond. Die Helfer sind im Grunde Versionen dieser primitiven Eingeborenen, die man schon aus dem 19. Jahrhundert, aus dem Abenteuerroman kennt.
Und da kann man auch sagen, Bond verkörpert durchaus den Kapitalismus. Es sind nicht nur die Bösewichte, die für die globalen neoliberalen Strukturen stehen. Bond tut es auch, nur er macht es mit Spaß. Er verkörpert den Konsumkapitalismus. Also der Martini, die Gadgets, die neueste Technik. Und das ist dann so eine dialektische Spannung. Das eine ist der böse Kapitalismus, aber der wird dann auch von Bond und dem MI6 und Großbritannien indirekt wieder gerettet.
Das heißt, die schnellen Autos und die teuren Uhren, die machen die Reihe nicht nur für ihr Product Placement berüchtigt, sondern die sagen schon auch was über diese Luxusfigur Bond aus.
Auf jeden Fall. Ja. Und das Lustige ist, Bond könnte sich das nicht leisten, aber er partizipiert durch seine Spesen und durch seine Stellung am Luxus.
Und er ist eigentlich ein Tourist.
Eigentlich genau.
Haben wir da eine Parallele fast zum Traumschiff, würde ich sagen. Beim Traumschiff gibt es ja auch immer den Landgang und da passiert ja meistens dann irgendetwas Entsetzliches. Irgendjemand hat die Herztabletten vergessen oder die Einheimischen stehlen irgendwelche teuren Schmuckgegenstände. Und wir erleben das bei Bond eigentlich auch, dass wir da einen Touristen haben, der die Welt besucht, aber ihm gehört auch diese Welt. Und dieser ganze Lifestyle, den er pflegt, der ist natürlich im höchsten Maße auch dazu auffordernd, dass man den Konsumkapitalismus antreibt. Also er ist da quasi ein Proto-Influencer, könnte man sagen. Und ich glaube, was für die Britishness auch so wichtig ist, ist dieser Stil, der da gepflegt wird. Der sieht ja eben nicht so aus wie Jason Bourne oder Ethan Hunt, die eher so in Freizeitklamotte auch schon mal unterwegs sind, als seien sie auf dem Campingplatz oder so. Während wir es bei Bond in der Regel doch mit einem sehr gut gekleideten Gentleman zu tun haben, der vorwiegend Anzüge trägt, Krawatten trägt und diese sind dann auch oft sehr britisch geschnitten oder nehmen ein bisschen den Zeitgeist auf. Also besonders interessant sind eigentlich die Anzüge von Roger Moore. Bei Daniel Craig wird das irgendwann zum Problem, dass man so sehr ins Taillierte geht und so sehr sich auch dann an amerikanischen Kollektionen orientiert, ja auch an Tom Ford, dass man eigentlich da ein bisschen so die Britishness rausnimmt.
Ich sag noch kurz zur Erklärung, Jason Bourne war eine andere Agentenserie und Ethan Hunt, den Sie ansprechen, das ist der Held in Mission Impossible, auch so eine Agentenreihe, wo Tom Cruise den Agenten Ethan Hunt eben gespielt hat. Mhm. Bei Bond war die Chefin, die Geheimdienstchefin M von 1995 bis 2015 Judi Dench, davor und danach hatten Männer diese Rolle und die nennt Bond mal einen sexistischen, frauenfeindlichen Dinosaurier. Frau Pankratz, da frage ich jetzt Sie als erstes, wie problematisch ist denn Bond als Mann?
Da muss man jetzt über verschiedene Bonds reden. Mhm. Und auch die Entwicklung. Also Bond in den Romanen ist ganz klar sehr patriarchal eingestellt, sehr sexistisch. In den Filmen allerdings, das wurde ja schon angedeutet, ist teilweise Bond selbst ein Schaustück und wird selbst objektiviert durch die Kamera. Eben wenn er in kurzen Badehosen irgendwo eintaucht, auftaucht und bei Sean Connery auch die Brusthaare im Wind wehen. Also es ist immer ein Spiel mit Rollen, aber Bond ist immer noch sexistisch grundiert, kann man sagen.
Ja, wie gut kann man denn die alten Filme noch gucken? Also in denen Sean Connery Frauen wirklich mit Gewalt küsst, die sich erstmal wehren, oder Roger Moore Sprüche loslässt, die heute schon eher schmierig wirken?
Und vielleicht damals schon etwas schmierig zumindest wirkten. Also das ist schon sehr, sehr plump, was da bei Roger Moore zu hören ist. Und ich glaube, das funktioniert heute immer noch relativ gut, sich das anzusehen, weil es Roger Moore ist, weil es Sean Connery ist. Und das ist auch diese Vereinbarung, die damals schon geschlossen war. Also man muss sich das nur mal vorstellen, wir hätten jetzt Gerd Fröbe, der James Bond spielen würde. Und er würde diese Dialoge sagen oder würde einfach mal nackt zu einer jungen Frau unter die Dusche gehen, dann würden wir sofort sagen, das geht nicht. Aber weil die Kamera schon eine solche Attraktivität inszeniert hat des männlichen Körpers und uns eigentlich klar macht, es gibt nichts Tolleres, als mit James Bond im Bett zu liegen, sind wir in irgendeiner Weise dann doch damit einverstanden, dass es so läuft, bis auf dann einige Szenen, die dann wirklich ganz klar auch vergewaltigend sind. Also auch das gibt es ja bei Sean Connery. Das ist aber etwas, was wir heute sicherlich nochmal mit einer höheren Sensibilität wahrnehmen. Das war aber schon damals eigentlich nicht richtig. Das funktionierte nur durch diese Vereinbarung mit dem Publikum. Ja, liebes Publikum, es gibt doch eigentlich nichts Tolleres, als mit James Bond zusammen zu sein. Und das funktioniert aber dann nur, wenn die hohe Attraktivität da ist. Und das hat ja auch sich gezeigt, dass das zum Beispiel bei Timothy Dalton gar nicht funktionierte, weil er einfach nicht diese sexy Ausstrahlung hat, wie sie einen Sean Connery hatte.
Und immerhin sieht er sich ja zunehmend intelligenten und unabhängigen und auch starken Frauen gegenüber. Dürfen wir der Reihe auch einen feministischen Impuls zugestehen, Herr Schwanebeck?
So weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Also da bin ich wieder bei meinem Strukturproblem. Es gibt halt die Puzzlekomponenten bei James Bond, die ineinander greifen müssen. Und die mal weniger, mal mehr subtil gezeichnete Unterlegenheit der Frauen, die gerettet werden müssen oder verführt werden müssen, das gehört also zu diesen Puzzle-Logiken, die gewahrt sein müssen. Da wäre ich, wenn ich zurückkomme auf Ihre Frage vom Anfang, was macht denn Bond so attraktiv? Eher dabei zu sagen, was macht denn diese Welt von James Bond so attraktiv? Und ich glaube, das ist dieser Aspekt, dieses Wohlgeordnetseins, das erstreckt sich auf die Geschlechterbeziehungen, aber es spielt eigentlich in allen Aspekten eine Rolle. Also Sie können sich angucken, dass was James Bond an Ausrüstung mitkriegt in jedem Film, ist verlässlich genau das, was er später brauchen wird. Also er gibt am Schluss nie irgendwelche explodierenden Kugelschreiber oder Laseruhren zurück, weil er gesagt hat, tut mir leid, habe ich jetzt diesmal nicht brauchen können. Nein, nein, nein. Sein Department gibt ihm immer genau das in die Tasche, was ihm dann eine Stunde später im Film den Hals retten wird. Und diese Fügung, dieser Weltgeist, ja, das lenkt, der greift ja auch in das, was uns jetzt unheimlich sexistisch vorkommt, rein. Also attraktive Menschen streben in dieser Welt irgendwie so playboyhaft aufeinander zu. Es gibt in den 70er Jahren Szenen, Roger Moore kommt einfach in einen Raum rein, sieht dort eine attraktive Frau, die hat er noch nie gesehen, aber es kommt im Grunde sofort zu einer Knutscherei und zu einem schon nicht mehr zweideutig zu nennenden Dialog. Also da finden sich Menschen, Frauen, denen schon im Namen von Geburt an anscheinend eingeschrieben worden ist, dass sie konsumierbar sein müssen für James Bond irgendwie 20, 30 Jahre später. Und ich glaube, das ist so ein Struktursexismus, den kann man nicht beheben, nur weil man den Frauen jetzt irgendwie Doktortitel ins Drehbuch schreibt oder sie als gekonnt im Umgang mit der Waffe zeigt. Ich glaube, der neue Film hat da vielleicht ein bisschen mehr in petto. Angeblich soll ja Bonds Nachfolgerin auf der Doppel-Null eine Frau sein. Aber das wird man sehen müssen in ein paar Tagen.
Dennoch würde ich sagen, können wir doch auch sehen, dass eine hohe Diversität stattfindet durch die Frauenfiguren. Also wir haben in den vergangenen Jahren ja viel darüber diskutiert, was wird nicht auf der Leinwand repräsentiert. Aber wir haben hier trotzdem Frauen, die extrem eigenständig sind, die auch böse sein können, die hintertrieben sein können, die Helikopterpiloten sind, die Wissenschaftlerinnen sind. All das ist ja da und wir sehen bei dem neuen Bond dann, also bei Daniel Craig, dass er nicht mehr der Solitär ist, sondern eigentlich nur noch im Team arbeiten kann. Also Q spielt eine wichtigere Rolle und Moneypenny dann auch. Und wir haben auch noch so eine ödipale Struktur drin, denn M steht natürlich für Mutter.
Jetzt aber es gibt immer wieder, selbst bei Daniel Craig, diese Verfolgungsszenen, wo Bond und die Frau weglaufen und Bond sie an der Hand nimmt und mitzieht. Und da kann Madeleine Swann noch so unabhängig sein und so viele Doktortitel haben, wie sie möchte. Irgendwann ist es soweit, sie wird an der Hand genommen und mitgeschleppt. Und das ist dann so, ja, vielleicht das sexistische Relikt, aber auch ein Element, das dann andeutet, die Frau ist unterlegen und kann nicht selbst weglaufen.
Gehen wir mal von den Frauenfiguren noch weg und bleiben aber bei diesen Zutaten, die zu einem Bond gehören, von denen jetzt schon einige angesprochen wurden. Es gehört immer dieser Schurke mit Allmachtsfantasien dazu, der in irgendeiner hochtechnisierten geheimen Zentrale haust und so einen fiesen Handlanger noch zur Seite gestellt kriegt. Es gibt am Anfang Bonds Besuch beim Waffenmeister Q und den Flirt mit Moneypenny, Verfolgungsjagden. Lieben wir an Bond das immer Gleiche und wieso ist es trotzdem spannend?
Es ist so schön beruhigend. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, das man bei aller Action, die wir ja sehen können, nicht unterschätzen sollte. Es ist beruhigend, sich Bond-Filme anzusehen, weil man verlässlich gewisse wiederkehrende Dinge hat. Und dann kann die Action noch so rasant sein. Wir sind irgendwie auch entspannt, wenn wir uns das ansehen. Es wird schon nicht schlimm werden. Bond wird vermutlich überleben und gleich taucht nochmal Moneypenny auf und gleich gibt es dann auch noch Champagner. Und da ist dann nur die Frage, ist es Dom Pérignon oder Bollinger oder wie in den Romanen Taittinger?
Und die Variationen. Also wir wissen, es sind bestimmte Elemente da, aber wir wissen nicht, wann sie eingesetzt werden. Und das ist das Spiel auch mit dem Fanwissen, dass wir dann bestimmte Referenzen sehen und das entziffern und dann sagen können, oh wow, die Bonds, James Bonds Floskel kommt erst ganz am Ende, wie bei Casino Royale, und da kommt dann erst die Bond-Melodie. Wie toll. Das ist eine tolle Variation. Und daran freut man sich dann.
Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Zumal ja der Innovationsgehalt von Bond, für den man sich in den 60er Jahren noch einigermaßen verbürgen kann, da ist Bond ja wirklich noch die Speerspitze des Agentenfilms, des Actionabenteuers. Heute läuft er diesen Trends zum Teil hinterher und es gibt auch nicht mehr so diesen kolonialen Entdeckergeist, der noch so die Auswahl der touristischen Reiseziele in den 60ern befeuert hat. Damals hat man sich natürlich gefreut und dachte, ah, guck mal, ein Film, der spielt in den japanischen Vulkaninseln oder wir haben dieses noch nicht so völlig touristisch erschlossene Skigebiet hier dabei. Das entfällt ja heute in so einer globalisierten, sehr nachbarschaftlich gewordenen Welt als Argument. Da ist eher der Aspekt des Rituellen, glaube ich, der uns noch gerade jetzt im Hinblick auf den neuen Film, der ja mit einiger Verspätung und mit anderthalb Jahren Pandemie, die uns allen in den Knochen steckt, in die Kinos kommen wird, vielleicht noch ein viel stärkeres Pfund. Das ist so eine Verabredung, die wir alle eine Zeit lang hatten im Kino, zu der wir jetzt ganz lange nicht kommen durften, die jetzt aber wieder zustande kommt. Und ich glaube, es wäre dem Erfolg des neuen Films sogar abträglich, wenn er zu sehr von der Formel abweichen würde, wenn er sich zu viel Innovation zutraut.
Wobei ich interessant finde, was Sie sagen mit der Speerspitze. Also es hatten die früheren Bond-Filme ja auch oft so eine futuristische Note oder die glänzten mit wirklich relevanten Beispielen moderner Architektur. Warum fehlt sowas heute?
Naja, das muss man auf verschiedenen Ebenen sehen. Also einerseits spreche ich ja vom Erzählerischen. Also es gibt heute, wie Sie selber schon gesagt haben, ja etliche Agenten-Franchises, die angefangen haben, so ein bisschen im Kielwasser von Bond zu dümpeln, dann aber ihr eigenes Ding machen, denen Bond dann wiederum selber hinterherläuft, wenn er versucht, so geschnittene Action wie Jason Bourne hinzukriegen, wenn er plötzlich ein Teamspieler ist, wie es ja Ethan Hunt in den Mission Impossible-Filmen schon eine Weile länger gewesen ist. Das andererseits ist ja der Schauwert. Sind zum Beispiel die Gadgets, sind das Futuristische. Ach, guck mal, was das Auto von dem kann. Früher hieß es bei den Designern von Bond intern, wenn ein Bond-Film richtig erfolgreich sein muss, muss er circa eine halbe Stunde in der Zukunft spielen. Und das finde ich eine sehr schöne Formel, weil es wirkt futuristisch, aber nicht absurd futuristisch, sondern es sind so die Gadgets und die Motorräder, die vielleicht wirklich nächste Woche schon in den Läden bereit liegen werden, die man so mitnehmen kann. Bond ist ja auch eine riesige Werbetrommel, die da jedes Mal angerührt wird. Also dieses leicht futuristisch, aber nicht lächerlich futuristische, das macht den Erfolg jeder gut geschnittenen Werbung aus, glaube ich.
Ich glaube, es gibt auch ein Problem mit der Rolle von Q inzwischen. Sie kann nicht mehr so funktionieren, diese Figur wie damals, dass sie so Einzelkomponenten anschleppt. Damit kann man etwas orten, damit kann man dies tun, damit kann man einen Alarm auslösen. Wir haben diese ganzen Komponenten eigentlich, die Q vorgestellt hat, außer das, was explodiert oder so. Das haben wir eigentlich jetzt inzwischen in unserer Hosentasche und es nennt sich Smartphone. Das heißt, diese extreme technische Entwicklung bringt dann ja auch ein Problem für eine Reihe, die mit solchen Gadgets arbeiten will. Deshalb bekommt ja dann James Bond auch nur noch sehr wenig in den neuen Filmen von Q. Ja, da ist auch Daniel Craig erst einmal verwirrt und sagt, ja, und das war es jetzt schon, das waren aber mal andere Zeiten. Und es ist aber vollkommen klar, wie Q dann auch formuliert, wir brauchen jetzt nicht mehr irgendeinen Kugelschreiber, der explodiert. Und wir haben heute durch die Digitalisierung auch vieles ist, was unsichtbar geworden ist, was ein Problem ist für das Kino. Und da wird es auch sehr, sehr spannend werden, wie man diesen Gadget-Charakter aufrechterhalten will, dass er auch noch sinnvoll erscheint, weil jeder zu Hause auch schon ganz viele Gadgets hat, die ganz tolle Dinge können.
Der Spion, den wir lieben. Warum ist James Bond unsterblich? Das ist unsere Frage heute im SWR 2 Forum mit Annette Pankratz, Kulturwissenschaftlerin von der Ruhr-Uni Bochum, mit dem Filmkritiker Wolfgang M. Schmidt sowie Wieland Schwanebeck, Literaturwissenschaftler an der TU Dresden. Wie ist das, Herr Schwanebeck? Sie haben für diese 100-Seiten-Reihe von Reklam gerade auch ein Büchlein über James Bond geschrieben. Muss man sich als Literaturwissenschaftler für so ein Thema verteidigen, weil das trivial sei?
Also ich musste es nie, ich weiß nicht, Annette Pankratz kann das vielleicht bestätigen, aber wir sind ja Anglisten und wenn man da zumindest einiges Interesse an der Popkultur auch mitbringt und jetzt nicht sagt, also für mich besteht Anglistik nur im Studium von Romanen aus dem 19. Jahrhundert, dann ist es völlig klar, dass man sich mit James Bond auch befasst, weil da ist ja so viel drin, wenn Sie den zum Gegenstand einer Lehrveranstaltung machen, da können Sie über das Empire, den Kolonialismus reden, über die Rolle der Monarchie. Sie können auch über Geschlechterbeziehungen und Polittheorie wunderbar was aufhängen bei James Bond. Also in den Rechtfertigungsdrang bin ich persönlich nie gekommen mit dem Thema.
Wie geht's Ihnen als Kritiker, Herr Schmidt, der ja sich auch mit Arthouse-Filmen oder mit irgendwelchen Scorsese-Großtaten befasst? Ist dann Bond mehr so ein Guilty Pleasure?
Nein, überhaupt nicht. Ich nehme diese Reihe total ernst und sage, dass sie wichtig ist, um zu verstehen, was gerade vor sich geht. Und man kann eigentlich die Geschichte der letzten Jahrzehnte sehr gut nachvollziehen, wenn man diese Bond-Filme guckt. Was nicht heißt, dass das direkt immer ein Spiegelbild ist, sondern vielleicht auch nur ein Zerspiegel. Und deshalb, glaube ich, ist die Beschäftigung mit Popkultur auch so wichtig, weil sie so erhellend ist. Sie erspart einem ganz viel empirische Forschung, würde ich fast sagen, sondern man kann da in konzentrierter Form eigentlich erleben, was gerade gedacht wird und wohin die Reise geht. Und dass wir gerade mit uns selbst besonders hadern im Westen, ja, davon erzählen die Bond-Filme. Plötzlich wird er von den eigenen Leuten gejagt und es ist nicht mehr der Feind von außen.
Ein eher altmodisches Element, das sich hartnäckig hält in den Filmen, sind die Spielbanken, die Casinos. Warum, Frau Pankratz, warum kommen die so oft vor? Das ist ja eine Szenerie, die man sonst im Kino kaum noch sieht. So ein Glamour von gestern eigentlich.
Das kann man zurückverfolgen auf das Great Game. Great Game ist das Agentenspiel im 19. Jahrhundert, wo Großbritannien gegen die anderen imperialen Großmächte nicht in Krieg ging, aber spionierte und sich gegenseitig ausmanövrierte. Und diese Idee von Agententätigkeit ist ein bisschen wie Spielen und ist spielerisch. Das zieht sich dann durch und findet sich dann auch im ersten James Bond Casino Royale. Und das charakterisiert dann auch Bond ein bisschen. Glamourös, clever, aber nicht zu intellektuell. Ich finde es sehr spannend, dass Bond alles spielt außer Schach. Das machen dann die Gegner. Der Russe in Liebesgrüße aus Moskau, die sind charakterisiert durch wir spielen Schach, weil das eine leidenschaftslose, sehr kognitive Tätigkeit ist, die man planen muss. Und bei Bond kommt immer so ein Quäntchen Zufall dazu, das dann auch im Casino wiedergespiegelt wird.
Wir sind ja übrigens nicht die einzigen Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler, die sich mit Bond befassen. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren war die Risikoforschung bei uns auf einmal so ein ziemlicher Trend, mit dem sich die Wissenschaften befasst haben. Und da ist Bond natürlich ein Gottesgeschenk, ne? Weil gerade über diese ganzen Risikokomponenten, über gewisse Form von Kalkül, sogar mit Anleihen in der Mathematik, kann man bei Bond ja prima reden. Ich glaube, Risiko ist auch der Titel einer der ganz wenigen Fleming-Kurzgeschichten. Davon gibt es noch zwei oder drei, die noch nicht verfilmt oder noch nicht in irgendeinem Film referenziert worden sind. Und der Titel bringt es ja allein schon auf den Punkt.
Und diese Risiken geht Bond ein, um die Welt oder seine Begleiterin zu retten. In den frühen Filmen Kalter Krieg hatten wir schon. Es ging seither auch um die Ölkrise, um Drogenhandel, Terrorismus, Medienmanipulation. Wie viel haben diese Filme mit den jeweiligen Ängsten auch ihrer Zeit zu tun?
Wir müssen, glaube ich, bei Bond sehen, dass es auch ein Beruhigungsmittel ist, mit diesen Ängsten umzugehen. Also das wird aufgegriffen und dann hat man aber nicht wirklich Angst, weil es auch schon wieder so überzeichnet ist und auch die Schurken und Ganoven fast comicartig bisweilen erscheinen, dass dem Ganzen schon wieder die Gefahr genommen wird. Die wirklich beängstigende Szene eigentlich ist nur die, in der M in Skyfall sagt, dass wir heute nicht mehr so eine klar durchschaubare Welt haben, sondern es sind Individuen und wir wissen nicht, wer diese Individuen sind und deswegen brauchen wir Geheimdienste. Und da wird also natürlich in gewisser Weise auch Propaganda gemacht für Geheimdienste und dafür, dass wir mehr Überwachung brauchen. Aber auf der anderen Seite ist das auch eine ziemlich gute Diagnose, dass es nicht mehr so klar ist. Und das können wir ja selbst bis hin zu Querdenker-Demos sehr gut beobachten, dass es nicht mehr so eindeutig ist zu begreifen, wer ist da eigentlich, wer demonstriert da? Es sind Individuen, die sich merkwürdig dann zusammenrotten. Und das ist eine große Herausforderung dann auch für die neuen Bonds, diese Komplexität der Feindschaft abzubilden.
Das ist immer unglaubwürdig oder vielleicht unplausibel gewesen, die Vorstellung, dass ein einzelner Brite mit einer Waffe in der Hand die Welt retten kann. Aber diese Vorstellung wird natürlich nochmal überdehnt in unserem Zeitalter, der besonders asymmetrischen Kriegsführung, des Drohnenzeitalters und auch einer Zeit der vor allem digitalen Probleme. Denn Bond ist, auch wenn er mit noch so viel Technik hochgerüstet wird, ja immer noch ein sehr analoger Kämpfer. Und ich glaube, selbst die letzten Filme mit Daniel Craig haben schon einige Verrenkungen anstellen müssen, um das irgendwie noch plausibel zu machen und ihn in eine Situation zu manövrieren, wo er glaubhaft mit seiner Stärke, seiner Risikobereitschaft und seiner Fähigkeit zur Improvisation noch was ausrichten kann.
Einen Aspekt würde ich gerne noch ansprechen, weil wir es vorher auch vom Sexismus hatten, der sich etwas gebremst hat in den späteren Filmen und im Lauf der Zeit. Es wimmelt auch gerade in frühen Bond-Filmen von stereotypischen Asiaten oder abergläubischen Ureinwohnern und daneben weiße Männer, die mit hochmodernen Waffen und wissenschaftlichen Instrumenten hantieren. Wie rassistisch sind diese Filme?
Also ich kann nochmal die Strukturalisten von vorhin zitieren. Umberto Eco hat ja dieses Problem in den 60ern schon gesehen. Und der hat direkt gesagt, also wir dürfen da nicht mit klassischer Polittheorie rangehen. Das sind halt die Puzzle-Elemente, die da sein müssen. Bond braucht Gegner und deswegen wühlt Fleming und wühlen die frühen Filme schon in so einem reichhaltigen Inventar an Stereotypen. Also egal, ob das jetzt Antisemitismus ist, die Angst vor untergetauchter fünfter Kolonne von Nazis oder eben die bösen, gefühllosen und schachspielenden Russen. Also ich glaube, so viel Carte Blanche müssen wir Bond natürlich nicht geben. Es steckt extrem viel Rassismus auch noch in den jüngeren Filmen. Das Bild, das mir immer sofort einkommt, ist der Mann mit dem goldenen Colt in den 70er Jahren, als Roger Moore gerade mit Ach und Krach, glaube ich, aus so einer Karateschule geflohen ist und jetzt auf dem Fluss um sein Leben rennen oder schwimmen muss. Er kommt an ein Motorboot, kann das aber nicht bedienen. Und da steigt ein junger, also ein thailändisches Kind zu, das ihm eigentlich irgendwelchen Touristenplunder andrehen will, bietet dann aber Hilfe an. Also in dem Moment braucht Bond wirklich mal Hilfe, um überhaupt dieses technische Gadget zu beherrschen. Und sobald der Junge ihm geholfen hat und seine Schuldigkeit getan, schmeißt Bond ihn einfach in den Fluss und fährt weiter. Das wird auch überhaupt nicht irgendwie ironisch gebrochen in dem Film oder irgendwie aufgefangen, soweit ich mich erinnern kann. Das ist halt so. Also ein kleiner thailändischer Junge muss seinen Platz kennen, wenn James Bond den Platz braucht.
Aber ich höre jetzt schon so aus der Runde raus, dass Sie da eher großzügig wären. Es gibt ja auf YouTube auch Zusammenschnitte von Szenen mit Sean Connery, wo es einem dann wirklich komisch wird, wie der mit den Frauen umgeht. Aber Sie würden sagen, nicht zu eng sehen. Verstehe ich das richtig?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, man kann da schon mit einer ordentlichen Portion Kritik ran. Und das ist ein extremer Exotismus, der sich durch alle Filme zieht. Da sind auch extreme Rassismen zu finden. Nur glaube ich, dass man auch erkennen muss, dass wir es mit Zeitbildern zu tun haben und dass das eine gängige Weise war, die Welt zu betrachten. Die war zwar schon damals falsch, aber man hat das so gemacht und ich glaube, man kann trotzdem die Filme genießen und kann das nicht oder muss das nicht leugnen, was man dort sieht, sondern man kann sagen, ich erkenne das und dennoch haben die Filme in irgendeiner Weise eine Qualität und unterhalten mich, weil wir natürlich nicht sagen können, wir hätten jetzt gerne den moralischen Fortschritt, den wir heute haben, schon in Filmen, die 50 Jahre alt sind.
Und ich würde durchaus auch diese ganzen Elemente kritischer sehen und als eine bestimmte Ideologie lesen. Es ist kein Zufall, dass da alles zusammengemixt wird bei den Bösewichten. Die sind mindestens jüdisch, ausländisch, deutsch und relativ hybrid. Und das deutet auch auf eine bestimmte mentale Struktur in Großbritannien der 50er, 60er noch hin. Auch ein bestimmtes Männlichkeitsbild. Und da könnte man natürlich sagen, ist nicht charakteristisch, kann man verzeihen, ist Teil des Märchens. Aber wenn man es verbindet mit politischen Entwicklungen, kann man auch sagen, das ist die Grundlage für die Probleme in Großbritannien. Diese, wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, die Deutschen sind unsere Feinde, wir sind rassisch überlegen. Das sieht man dann auch in politischen Krisen wie der Suez-Krise und den wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den 60er und 70er Jahren. Also ich würde es weitersehen und die Filme und die Romane von Fleming auch historisieren und als Zeitdokumente lesen.
Und ich würde daran anknüpfen, was Frau Pankratz sagt. Wir haben es bei diesen hybriden Bösewichtfiguren natürlich mit Figuren zu tun, die sehr leicht auch zu finden sind, wenn man sich Verschwörungstheorien ansieht. Also da wird eigentlich auch immer der Blofeld gesucht, der hinter allem steckt. Und Sie haben ja auch schon angesprochen, Frau Pankratz, diese kulturelle Komponente. Man spielt Schach und man ist jüdisch und man ist kommunistisch und all das. Also diese These eines Kulturmarxismus, der den Westen untergräbt, die bei Verschwörungstheorien ja auch jetzt gerade sehr en vogue ist. Oder wir haben das ja auch in dem Wahlkampf erlebt. Donald Trump hat ja solche Gerüchte auch immer wieder gesät. Das ist etwas, was selbstverständlich da auch drin steckt. Also da ist in gewisser Weise auch Vorsicht geboten.
Gleichzeitig wird es aber gebremst dadurch, dass Bond selbst hybrid ist. Also ja. Das ist dann das Spannende, dass er eben nicht das komplette Gegenteil ist des Feindes, sondern immer auch Elemente des Feindes in sich trägt und verkörpert. Das ist auch ein bisschen geschuldet an Sean Connery in You Only Live Twice. Da ist er ja der Sohn von einem Schotten und einer Schweizerin und ist in Deutschland aufgewachsen. Also er ist selbst ein hybrides Konstrukt. Und das wird auch weitergeführt, diese Idee, dass Bond und der Bösewicht ja fast wie Brüder sind. Jetzt am deutlichsten in Spectre mit Blofeld als Stiefbruder.
Lassen Sie uns noch kurz ein bisschen vom Business reden. Der letzte Bond-Film Spectre von 2015 spielte unter anderem in Mexiko. Dafür hat die mexikanische Regierung nach dem, was man hört, 20 Millionen Dollar bezahlt und auch noch durchgesetzt, dass das Land im Film ein bisschen besser wegkommt, als zunächst im Drehbuch stand. Von Product Placement haben wir auch schon besprochen. Wie typisch ist das? Wie sehr wird so ein Bond-Drehbuch von den Geldgebern beeinflusst?
Ja, immens. Ne? Das Product Placement ist ja ein strukturbildendes Element. Wenn man der Gerüchteküche glauben darf, hieß es ja sogar, dass der neue Bond jetzt bereits so lange unter Verschluss war, dass die darin beworbenen Gadgets, Uhren und was weiß ich alles schon nicht mehr so aktuell waren, dass man den Film noch so hätte in die Kinos bringen können, weswegen dann nachgedreht oder zum Teil digital überarbeitet werden musste, damit wirklich die aktuellsten Modelle zu sehen waren. Also dieses Modell Bond lebt das vor, was wir dann alle haben wollen, die Orte, die wir alle bereisen wollen. Das ist nach wie vor eine ganz wichtige Komponente, auch weil die Budgets der Filme ja immer mehr eskaliert sind in den letzten 10, 20 Jahren. Und zugleich schreiben sie sich ja auch die Wirklichkeit damit um. Also dass Mexiko jetzt besser wegkommt oder natürlich schöne touristische Ecken zeigen will, ist das eine. Kurios fand ich ja zum Beispiel, dass diese große Parade des mexikanischen Totentags, die da am Anfang gezeigt wird, bisher so gar nicht existiert hat. Also diesen Feiertag gibt's, aber dieses Straßenfest, diese immense Parade, ist für Spectre in Szene gesetzt worden. Jetzt kommen Touristen nach Mexico City und wollen so eine Parade sehen. Und die wird jetzt so reinszeniert nach dem Beispiel des James-Bond-Films, der das als vermeintlich typisch gezeigt, aber eigentlich aus der Luft gegriffen hat.
Als der Start des neuen Bonds wegen der Corona-Pandemie mehrmals verschoben wurde, bis am Ende die Gadgets aktualisiert werden mussten, war das ja jedes Mal ein großer Schock für die Kinobranche in Europa wie in den USA. Wie wichtig ist es jetzt für die deutschen Kinos, dass No Time to Die morgen anfängt? Rettet der wirklich das Geschäft? Ist es eine solche Macht?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz entscheidend, dass ein Bond-Jahr stattfindet oder nicht stattfindet. Und die Kinobetreiber haben ja immer noch ein großes Problem. Sie dürfen nicht voll besetzen und dann haben auch lange Zeit die Filme gefehlt, beziehungsweise es gibt diese direkt unmittelbar verlaufende Zweitauswertung im Internet, wenn man an Disney Plus denkt. Und für die Kinobetreiber ist das ganz, ganz wichtig, dass dieser Bond jetzt kommt, weil dann auch Leute ins Kino gehen, die sonst gar nicht gehen. Also das heißt, heißt, es ist jetzt nicht nur ein Publikum, das regelmäßig 2-3 Mal im Monat ins Kino geht und sagt, ach, jetzt sehen wir uns noch den Bond an, sondern jetzt gehen plötzlich Leute ins Kino, die sagen, ja, ich war das letzte Mal im Kino, als der Bond lief, vor 6 Jahren. Und das ist ganz wichtig, denn wir sind keine Kinonation. Die Deutschen gehen 1,3 oder 1,7 Mal ins Kino im Jahr. Das ist nun wirklich kein großes Business mehr.
Ich würde nur ergänzen, für Deutschland stimmt das auf jeden Fall, zum Teil auch für Europa. Global gesehen wird Bond, glaube ich, kein Zünglein an der Waage sein, was die Rettung der Kinobranche angeht. Also es ist natürlich eine Symbolgeste. Die Bond-Produzenten sind jetzt fast noch mit die Letzten, die sich nahezu unerschütterlich zu 100% zur Kinoauswertung bekennen. Jedenfalls gilt das für diesen Film jetzt noch. In den USA hat der letzte James-Bond-Film Spectre, glaube ich, um die $200 Millionen eingespielt. Das ist eine ordentliche Stange Geld. Das ist mehr, als ich unterm Kopfkissen habe. Aber diese 200 Millionen, das haben die letzten Star Wars und Marvel-Filme dort bereits am ersten Wochenende zum Teil um ein Vielfaches übertroffen. Also Bond ist, was das angeht, glaube ich, kein Global Player und er wird auch kein Heilsbringer, kein Messias für Kinos außerhalb von Europa sein, glaube ich.
Aber er wird uns weiterhin begleiten. Diese Frage vom Anfang, warum ist er unsterblich, der James Bond, die haben wir jetzt gar nicht so richtig beantwortet. Vielleicht frage ich mal so, er hat ja Konkurrenz, wir sprachen schon von Mission Impossible und Jason Bourne. Warum ist Bond trotzdem die stärkere Marke und der viel bekanntere Name? Was hat Bond, was die anderen nicht haben, Frau Pankratz?
Er ist älter. Das ist so das Gesetz der Serie. Es läuft seit 50 Jahren, es läuft seit 60 Jahren. Bitte, bitte führt es doch weiter. Das ist jetzt so ein bisschen wie, wenn man ein Kartenhaus baut und auf die 7. Etage kommt, dann sollte das weitergehen.
Würden Sie das auch sagen, Herr Schwanebeck, ist vor allem, dass er der Erste war?
Ich glaube schon, ja. Denn die anderen Marken, Jason Bourne und Mission Impossible, haben ihn ja jetzt beim Boxoffice und so weiter, zum Teil auch in der Qualität der Filme, glaube ich, bisschen hinter sich gelassen in den letzten Jahren, aber das sind Reihen, die uns einen Beweis noch schuldig sind, den Bond längst erbracht hat, nämlich, dass er eine Zukunft hat, wenn die angestammten Gesichter, die Hauptdarsteller der Reihen wegbrechen. Ich weiß nicht, ob es Mission Impossible Filme geben wird, wenn Tom Cruise dann doch mal sagt, also mit Mitte 60 breche ich mir nicht nochmal den Hals. Jason Bourne ohne Matt Damon hat, glaube ich, auch noch nicht funktioniert. Bond hat das nachgewiesen. Bond funktioniert seit 60 Jahren mit so, wenn die Reset-Taste aller 10, 15 Jahre mal gedrückt wird, und er wird auch den nächsten Reboot überstehen. Also da hat er einfach die älteren Rechte und wird sich, glaube ich, als der Alteingesessenere der 3 oder 4 Spione, die es im Kino so gibt, weiter behaupten können.
Was für einen Agenten wünschen wir uns denn jetzt für die Zukunft? Herr Schmidt, soll der nächste Bond ein schwarzer, schwuler, weiblicher Agent sein?
Ja, alles zusammen wird wohl nicht gehen, aber ich bin da altmodisch und würde zunächst mal sagen, es ist sicherlich nicht richtig, eine Frau zu besetzen, weil dann die ursprünglichen Spannungen, über die wir heute auch gesprochen haben und die es so interessant machen, wegfallen, beziehungsweise man hat so einen Gender-Switch dann, der eigentlich nicht weiterführt. Man kann das dann für einen Film ganz lustig durchspielen, aber ich glaube, das wird auf Dauer nicht tragen. Ich glaube auch nicht, dass sie es machen werden. Ich glaube, dass man eher da eine höhere Diversität schaffen wird, was das Personal sonst in dem Film anbelangt, und glaube, dass das auch sehr gut ist. Also, dass man sich jetzt auch nicht aus dieser Sexismusdebatte so wegduckt und sagt, ah, wir lassen das jetzt eine Frau machen, dann müssen wir uns nicht mehr damit beschäftigen, sondern gerade diese Spannung ist interessant. Und ich würde sagen, ein schwarzer Bond ist auf jeden Fall eine gute Idee, und da kann man auch nochmal gut arbeiten mit dem britischen Kolonialismus. Und ich würde aber dafür plädieren, dass wir einen jungen Bond bekommen wieder. Also nicht, dass man jetzt überlegt, Idris Elba, der geht jetzt auf die 50 zu. Dann ist der 54, wenn der Film rauskommt. John Connery war jung, der war Anfang 30, als er begann. Deswegen würde ich sagen, Robert Pattinson wäre interessant, Nicholas Hoult wäre interessant. Oder, wenn es ein schwarzer Darsteller sein soll, Regine Jean Page wäre interessant. Also das wären Schauspieler, die ich mir gut da vorstellen kann, wenn sie bereit sind, 15 Jahre ihrer Karriere vor allem Bond zu opfern.
Aber erstmal ab morgen keine Zeit zu sterben. Gehen Sie rein, und worauf freuen Sie sich? Frau Pankratz.
Ich gehe auf jeden Fall rein, und ich freue mich auf die Wiederentdeckung der alten Elemente und die Variationen und auf das Gespräch mit meinen Kollegen danach.
Herr Schwanebeck.
Natürlich gehe ich rein, freue mich auf das Erlebnis der großen Leinwand. Die Kinos haben schon wieder eine Weile offen, aber ein richtig tolles Kinoerlebnis habe ich seitdem noch nicht wieder gehabt. Das wird sich hoffentlich damit einstellen. Bisschen freue ich mich auch auf, dass wir sagen in der Literaturwissenschaft so gern Closure, dass es endlich mal abgeschlossen und vorbei ist. Weil ich auch einfach sehr neugierig bin auf das, was nach Daniel Craig kommen wird.
Herr Schmidt?
Ich gehe auf jeden Fall zweimal rein. Einmal allein und konzentriere mich da ganz filmkritisch auf die Dinge. Und dann werde ich nochmal mit Freunden zusammen reingehen. Und dann wird es nochmal ein tolles Erlebnis.
Der Spion, den wir lieben. Warum ist James Bond unsterblich? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum. Es diskutierten Annette Pankratz, Professorin für britische Kulturwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum, Wolfgang M. Schmidt, Kritiker und Betreiber des YouTube-Kanals Die Filmanalyse und Wieland Schwanebeck, Literaturwissenschaftler an der Technischen Universität Dresden. Vielen Dank an die Runde. Mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.